Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört und seht Insert Moin auf superlevel.de. Wir setzen unseren Jahresrückblick für 2013 fort, diesmal den letzten Quartal. Und es gibt dies hier als Videoversion, aber auch als Audioversion. Ihr könnt euch also völlig aussuchen, auf welche Weise ihr uns ertragen wollt. Und meine lieben Kollegen, für die Zuhörer, die es jetzt tatsächlich nicht sehen, halten komische Dinge in die Kamera.
Oh, da drehen die Imagination, dreht jetzt aber hohl. Wir für Dinge in die Kamera halten.
Ja, ja, ich meine, die Abmahnungswelle könnte auch in St. Moin erreichen, wenn das so weitergeht.
Nein, im Ernst. Ja, wieso? Das ist ja kein Copyright-Material.
Noch nicht.
Noch nicht, es sei denn, wir copyrighten das. Ja.
Aber ein Spiel, was bei dieser ganzen Content-ID-Geschichte tatsächlich sehr schnell gefunden werden kann von einem YouTube-Bot, ist Beyond. Dieses Spiel zur Hälfte sowieso nur aus Filmsequenzen besteht, wenn man so möchte. Es ist ja ein interaktiver Film. Und wir haben ziemlich viel und emsig über Beyond diskutiert. Dieses Spiel hat, glaube ich, in diesem Jahr für sehr viele Diskussionen gesorgt. Für die einen war es das dümmste Spiel, das je unter der Sonne erschienen ist. Für die anderen war es ein überraschend gutes interaktives Erlebnis.
Und ja, wer war das?
Ja, und für die meisten war es aber auf jeden Fall eine sehr gute Darstellung von Ellen Page.
Es ist der Ellen Page Simulator.
Genau.
Das macht's gut.
Das macht's gut, ne? Wie habt ihr das denn so aufgenommen, das Spiel?
Also ich muss zuerst mal sagen, ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum Leute dieses Spiel aus technischer Sicht loben. Also ich rede jetzt nur mal die technische Ebene an.
Ich wollte das Spiel noch aus technischer Sicht loben.
Wie bitte?
Ich wollte das Spiel gerade aus technischer Sicht loben.
Ach so. Ja, dann musst du das gleich mal bitte ausführen, weil ich finde, da gab es so viele Spiele, die dieses Jahr einfach technisch eindrucksvoller waren und auch mehr geleistet haben, sowohl grafisch als auch irgendwie das Darstellen einer Welt ohne Streaming Pausen oder Ladepausen oder ähnliches. Und ich weiß nicht, bei Beyond, das ist doch eigentlich nur ein Point-and-Click-Adventure mit 3D-Grafik. Und auch der Hintergrund ist so schwammig und unscharf oft, dass ich mir, also, keine Ahnung, weiß nicht, warum man das irgendwie als bestes grafisches Spiel, bis auf die Gesichtsanimation, das ist das Einzige, wo ich das gelten lassen muss, dass es da auf jeden Fall was Neues macht.
Ja, also optisch hat es mir schon ganz gut gefallen. Also wie gesagt, der Ellen Page Simulator, ich mag die Schauspielerin sehr, sehr gerne.
Echt?
Und
ja, wusste ich gar nicht.
Die war völlig neu, gell? Und es macht schon sehr viel Spaß, sie zu begleiten, wenn die Story nicht so dümmlich wäre. Ja, also man begleitet sie ja durch verschiedene Abschnitte ihres Lebens. Also nicht als Ellen Page natürlich, sondern als, keine Ahnung, wie sie hieß in der, wie hieß Jody. Die Rolle? Jody, genau. Aber wenn die Story ist halt so dümmlich, also die Situationen, wir haben ja ausführlich drüber gesprochen, diese Zeitsprünge, die man da die ganze Zeit macht, verbergen so ein bisschen, was für Banalitäten man eigentlich die ganze Zeit da vollbringt. Da war ich dann so ein bisschen enttäuscht. Es hat mir schon Spaß gemacht, für 2-3 Abende da durchzumarschieren, durch diese sehr lineare Geschichte, aber so richtig gefesselt hat es mich auch nicht. Die Gesichtsanimationen sind toll, das Motion Capture funktioniert gut. Klar kann die auch gut synchronisieren, weil sie ist ja komplett gecaptured. Also das ist schon sehr stimmig, aber insgesamt fand ich es auch relativ enttäuschend.
Also mir hat es eigentlich gut gefallen. Und das, obwohl die Geschichte echt cheesy ist. Also das muss man so sagen. Aber ich habe es tatsächlich so geschluckt. Also mir wurde schon nach ein paar Minuten eigentlich klar, in welche Richtung das eigentlich geht, mit Aiden und so weiter, dass es alles diese paranormale Komponente hat und dass sie kein Interesse daran zeigen, dir das alles subtil und gefühlvoll, also gefühlvoll vielleicht schon, aber jetzt nicht unbedingt geschickt zu präsentieren, sondern dass das Spiel eher wirklich diesen Blockbuster-Moment im Sinn hat. Ne? Also es ist wirklich ein großer Moment nach dem nächsten und die Situationen sind auch alle sehr überdeutlich gezeichnet. Also wenn es jetzt dramatisch ist, ist es wirklich überdramatisch. Wenn es jetzt eine Carrie-Hommage sein soll, ist es aber auch wirklich eine Carrie-Hommage, wirklich in allen Grundzügen. Also sie haben Also dafür, dass sie eigentlich alle Freiheiten der Welt hatten, haben sie sich erstaunlich wenig genommen, muss ich sagen. Das ist der Vorwurf, den ich dem Spiel machen muss. Also mich stört überhaupt nicht, dass es die Fantasy-Handlung hat. Mich stört auch nicht, dass die sich für diese Art des Spieldesigns entschieden haben. Ich habe mich auch sehr dran gewöhnen müssen, dass wie hieß die nochmal im Spiel?
Jodie,
ne? Dass Jodie nicht sterben konnte und alles, konnte ich irgendwie mit klarkommen. Ich fand's auch, ich habe es auch gerne gespielt. Es gab auch Abschnitte, die mir sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel in diesem Labor, wo die Geister rumfliegen und so. Das Ding ist halt nur, am Ende des Tages habe ich mich gefragt, wo dann der Mut ist. Es ist mutig. Also mir haben diese Zeitsprüche sehr gut gefallen. Ich finde solche Sachen immer super.
Ja, von der Art schon, aber ja. Von dem Inhalt dann wiederum nicht.
Ja, aber inhaltlich, also da hätte es ruhig noch ein bisschen, hätte ruhig mehr Subtext rein können. Also sie hätten die Chance gehabt, neben dieser banalen Handlung ja trotzdem noch etwas mehr über die Charaktere zu erzählen. Und die einzigen, also wirklich die Beziehung zwischen Aiden und Jodie ist natürlich schon relativ interessant, fand ich, war cool gemacht. Mhm. Aber die Nebenfiguren sagen einfach nichts über diese Welt aus, fast nicht. Ne? Also da gibt's so zwei, drei Nebenfiguren, die irgendwie interessant sind und diese Welt ergänzen. Aber sie reflektieren den Hauptcharakter. In keinster Form.
Die sind auch so platt alle im Vergleich. Ja. Also Jodie hat ja wirklich viele verschiedene Facetten und der Rest ist sehr Abziehbildchen.
Ja. Also trotzdem hat das Spiel bei mir funktioniert. Also ich fand es tatsächlich sogar besser als Heavy Rain. Da ist der Moment, wo jetzt der Daniel sofort einspringt. Aber nur kurz zu sagen, mir hat es einfach deshalb besser gefallen, weil Heavy Rain hat halt schon etwas eher versucht, diese ernsthafte Schiene zu fahren, also richtig seriös rüberzukommen. Und da finde ich, wiegen die Fehler umso stärker, meiner Meinung nach. Also wenn ein Spiel von vornherein sagt, okay, ich bin Fantasy, dann lasse ich viel durchgehen. Also ich persönlich.
Also ich fand L.A. Noire besser als beide.
Ja.
Also wenn man so von diesen Gesichtsanimationen spricht, ja, fand ich es immer noch vom Spielerischen besser als die beiden.
Von der Story.
Ja, auch von der Story war es.
Ja, bei Eleanor, ja gut, ist schwierig, ne? Aber ich fand es nicht schlecht. Aber ich würde nicht sagen, also ich finde irgendwie diese Erwähnung hier in dieser Liste ist auch eher pro forma, weil das ein Titel ist, der einfach ein bisschen hervorsticht durch sein interaktives, also durch diese.
Eigentlich nur durchs Marketingbudget.
Das Marketingbudget und dadurch, dass es natürlich ein interaktiver Film ist, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als Highlight des Jahres irgendwie bezeichnen, ehrlich gesagt. Also dafür war mir dann auch ein bisschen ziemlich dran, aber es liegt auch so ein bisschen am Genre, weil ich finde, das gehört einfach in so ein CD-ROM-Video-Zeitalter, wo die Dinge einfach geil waren. Es ist natürlich cool, dass sie sowas versuchen, aber da muss auch einfach mehr dran sein. Ich glaube, dass das Spiele ganz viele andere Möglichkeiten bieten, um Geschichten zu erzählen, um Empathie bei Leuten zu erzeugen, als mit Zwischensequenzen, die technisch beeindruckend gemacht sind.
Ja.
Meine Meinung.
Ja, gut. Es war jetzt irgendwie ein blöder Anfang für den Cast. Sollen wir nochmal von vorne anfangen, oder?
Ja. Also es geht, herzlich willkommen bei Insert Moin. Ihr hört und seht. Nee, war auch doof, ne? Wie fangen wir denn an?
Manu, hast du was?
Fang du mal neu an. Nee, mach mal. Mir fällt jetzt gar nichts ein.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei.
Das klingt irgendwie affektiert, sorry.
Ich höre euch gar nicht mehr. Hallo?
Hallo?
Ich glaube, ich weiß, worauf ihr abzielen wollt. Wer fleißig Insert Moin gehört hat dieses Jahr, wird wohl sich an die Folge zurückerinnert fühlen, wo der gute Rainer zu Gast war.
Sagte Manu, um bei der besten Überzeugung eine wirklich hervorragende Moderation zu führen, aber er war sich seiner Sache nicht ganz sicher, grinste schelmisch in die Kamera, kratzte seinen Bart. Nun war es an Daniel, etwas zu tun und das stille Schweigen zu unterbrechen, aber ihm fiel einfach in dem Moment nichts ein. Also tranken sie beide verlegen ihr Getränk.
Ich trinke nichts. Ich muss sagen, das ist der beste, nicht abgesprochene, spontan gespielte Witz, den wir jetzt gerade hier abziehen.
Sagte Daniel bei der großen Erwartung, dies würde perfekt überleiten zu einem Spiel, was sehr ähnliche Strukturen hatte, aber leider spielte Michael nicht mit. Nein, es geht natürlich um The Stanley Parable.
Großartig.
Es ist, man kann leider nicht so viel drüber sagen, ohne zu viel zu verraten. Ist das traurig nicht, aber es ist schwierig an diesem Spiel. Deswegen ist es denkbar ungeeignet, das in einem Podcast zu besprechen, finde ich.
Es sei denn, man macht das wie Manu und Rainer, weil dann finde ich, das war einer der besten. Also wenn es einen Preis gibt für den besten Podcast des Jahres, dann würde ich den gern nominieren. Also weil der, also das, der hat halt irgendwie dieses Spiel so eingefangen und war irgendwie unterhaltsam zum Hören. Mhm. Man hat als Leser, als Hörer irgendwie so am Anfang immer gedacht, hey, was ist denn das? Jetzt haben sie die falsche Folge hochgeladen, jetzt haben sie was vergessen. Und so, man war immer zwischen diesem, ist das noch ernst oder werd ich jetzt schon verarscht oder irgendwie so. Also es hat eigentlich dieses Spiel perfekt getroffen, wie man das im Cast eigentlich nicht perfekter machen könnte.
Dankeschön. Also, aber die Metaebene, wenn wir da jetzt gerade schon sind, es war auch schwierig, weil man diese ganzen Reviews und so, wie wir den Podcast gemacht haben, man versteht es halt erst, wenn man das Spiel gespielt hat, oder? Also das war so die Fragestellung, die ich mich danach gefragt habe.
Ich glaube, der Podcast ist so macht doch einfach Spaß, wenn du das Spiel gar nicht spielst oder gespielt hast. Dann ist der trotzdem irgendwie unterhaltsam.
Während Manu und Daniel lange überlegten und sich selbst Lobhude leiten und sich den Bauch riemen und sich selbst Bauchpinselten, überlegte Michael, wie zum Geier man jetzt zum nächsten Spiel überleiten könnte, aber es kam leider keine Gelegenheit. Peinliches Schwägen.
Das wäre das nächste Spiel. Du hast wieder so viel Quatsch reingeschrieben in die Liste, dass ich nicht weiß, welchen jetzt du überleiten sollst.
Nein, im Herzen, ich glaube, das nächste Spiel, also ich abschließend, Stanley Parable muss man wirklich spielen. Man kann es nicht erklären.
Wenn man irgendwie die letzten 10 Jahre mit Spielen verbracht hat, führt da kein Weg dran vorbei.
Wirklich nicht. Es geht auch in diese Sorte, es ist ein bisschen Play Novel, so ähnlich wie Die Esther und Gone Home, also diese Nicht-Games, wenn man so möchte, nur ganz anders. Also wirklich nicht mit der Absicht, dich total zu ängstigen, dich traurig zu machen.
Ich finde, es ist viel mehr Spiel als die.
Genau, es ist eigentlich schon, ne? Wo man eigentlich nicht allzu, man kann ja auch nicht so viel sagen.
Nee,
ja,
wir sagen nichts mehr.
Wir sagen nichts mehr.
Ein Spiel, wo ich viel mehr Erwartungen hatte, wo ich dachte, es ist viel spielerischer und würde mich viel mehr fesseln, war Rain dieses Jahr. Mhm. Hatte so einen wunderbar schönen Trailer damals gehabt und hat so diese Mechanik versprochen, du bist ein unsichtbarer Junge und kannst dich nur selber sehen oder das auch das unsichtbare Mädchen, was du dann versuchst, mit ihr zu kommunizieren, wenn du von Regentropfen getroffen wirst. Wir haben ja darüber gecastet, Micha.
Nee, haben wir nicht. Ich habe es nämlich noch gar nicht gespielt. Ich will es die ganze Zeit spielen. Es steht ganz groß auf meiner Liste. Also auch wenn du es jetzt mega scheiße findest, der Stil spricht mich einfach so
der
mega
Stil
an.
Der Stil war, das hat alles gestimmt bei dem Spiel. Der Stil war super, es war sehr träumerisch, es war sehr verträumt. Es hat wollte eigentlich so eine kleine Perle sein. Und irgendwie war es dann spielerisch so fad, dass ich dann doch wieder eigentlich recht enttäuscht war. Leider. Ja. Aber es hat eine schöne Atmosphäre, auf jeden Fall.
Ich habe es nicht gespielt, weil ich den Cast gehört habe. und ich hoffe ja darauf, dass das irgendwann, weil es ja ein Sony in Eigentitel ist, dass das irgendwann in den nächsten Monaten mal im PS Plus auftaucht und dann, wenn es da dann ist, dann lade ich es mir dann nochmal runter.
Das hat keiner gekauft. Die digitalen Lagerbestände sind voll. Das können sie gut in
PS Plus. Ja, das Ding ist, das erinnert mich sehr an Lost in Shadow. Der Schattenläufer hieß das, glaube ich, in Deutschland. Das war so ein Wii-Spiel, wo du auch nur den Schatten eines Jungen gespielt hast. Aber das war mehr so ein Plattform-Rätselspiel. Das hat mir aber unheimlich gut gefallen. Und daran erinnert mich das sehr. Deswegen. Und Contrast, was jetzt auch kürzlich rausgekommen ist, trotz seiner vielen Fehler, das ist leider etwas unfertig, das Spiel.
Geht auch so in die Ecke,
gell? Geht aber auch in die Richtung, weil du auch tatsächlich mit der Akrobatin, die du da spielst, im Prinzip in deinen eigenen Schatten springen kannst, ins Schattenbild. Mhm. Und ich finde diese Art von Spielen, die sehr künstlerisch mit der Umgebung, mit dem Raum umgehen, unheimlich toll. Also ich gucke mir Rain auf jeden Fall an. Aber ich bin gewappnet. Ja. Ich bin gewappnet.
Ja, und dann ist es, glaube ich, auch ganz gut. Ich hatte einfach ein bisschen zu hohe Erwartungen, glaube ich, daran. Phoenix Wright habe ich in dem Monat noch sehr viel gespielt. Haben wir aber einen ewig langen Cast drüber, über die ganze Phoenix Wright-Reihe. Das langweilt euch, glaube ich, jedes Thema. Da verweise ich mal galant auf den Cast mit Gregor. Hat sehr viel Spaß gemacht und ein tolles 3DS-Spiel. Sollte man sich über die Weihnachtsfeiertage vielleicht mitnehmen, wenn man mit der Serie was anfangen kann.
Phoenix Wright ist so eigentlich eh immer geil, oder?
Ich finde es, ich liebe das. Es ist halt seit 100 Jahren die gleiche Mechanik. Aber wenn man auf diese skurrile, eigentlich Interactive Novel mit Japan-Charakteren steht, dann muss man das spielen.
Der Film ist übrigens sehr.
Der Film ist super.
Der Film ist super.
Phoenix Wright hat mich erwischt dieses Jahr. Also es gibt immer so zwei Serien, die ich immer dann so kurz vor Weihnachten und über Weihnachten spiele. Ist einerseits eben Phoenix Wright und die andere Sache ist Layton. Da kam auch ein neues raus und das aktuelle Layton liegt hier rum und ich habe es überhaupt noch nicht reingelegt. Also es hat mich dieses Jahr noch nicht gereizt, irgendwie auf Rätseltour zu gehen, weil ich beim letzten Layton, ja, genau das.
Ich hab's da, auch Daniel noch da liegen.
Gerade rein. Wird vielleicht über die Weihnachtsfeiertage ein guter Kandidat sein, so ein bisschen zu rätseln, aber irgendwie hatte ich nach dem letzten Layton so das Gefühl, jetzt ist auch mal gut mit Rätselei. Also da fehlt mir so ein bisschen der Schwung, der Pep irgendwie. Meine Hoffnungen ruhen jetzt auf das Cover zwischen den, das Crossover zwischen den beiden. Da hat Nintendo Direct ja nochmal ein paar Szenen gezeigt. Phoenix Wright zusammen mit Layton.
Darf ich bitte an dieser Stelle, wenn du das sagst, musst du bitte immer Nintendo Directa machen.
Nintendo Directa.
Und nein, du musst immer so. Ja. Please be excited. Nintendo Directa.
Schaut euch den Film an, der ist gut. Der ist wirklich gut.
Der ist klasse, der Film.
Ja? Kann man den auch gucken, wenn man überhaupt keine Ahnung von Phoenix Wright hat?
Das erste Spiel solltest du zumindest mal ein bisschen gespielt haben, weil du dann diese ganzen Szenen auch wieder erkennst und die ganzen Gags verstehst. Okay. Ich glaube, der stößt einen ziemlich vor den Kopf, wenn man die Welt von Phoenix Wright noch nicht kennt.
Mhm. Und man sollte
aber es gibt es doch jetzt für irgendwie, Entschuldigung, Micha, es gibt es doch jetzt irgendwie für 2,99 irgendwie im App Store diese kompletten ersten drei Spiele oder vier, genau. Oder sowas, oder?
Das HD-Pack fürs iPad und so, das solltest du dir holen, ja.
Okay, ja, dann das ist wahrscheinlich das Bessere, als sich jetzt dann die ganzen alten DS-Dinger noch zu
besorgen. Ja, allein vom Preis her. Und grafisch können die ja nichts, was nicht schon auf dem Nintendo DS funktioniert hätte, ja.
Und ich glaube, weil es ein japanischer Film ist, es würde sich lohnen, wenn man das bisschen gewohnt ist und dem nicht abgeneigt ist, den auf Japanisch mit Untertiteln zu gucken.
Ja, ja, die deutsche Synchro ist furchtbar natürlich,
genau. Muss ich ja sagen. Und weil der hat natürlich auch, dadurch, dass es eine Manga-Verfilmung ist, sehr stark dieses Overacting.
Ja.
Was voll geil ist in dem Kontext. Bei Phoenix, was passt super zum Charakter der Schauspieler, ist richtig gut getroffen, das ist richtig toll. Aber es wirkt extrem seltsam, wenn deutsche Synchronsprecher versuchen, das irgendwie zu übersetzen, zu imitieren. Das funktioniert eigentlich nicht so
gut. Wir haben den auch auf Japanisch geguckt mit Untertiteln, weil einfach diese ganze Atmosphäre lebt ja davon, dass das alles Japan pur ist.
Genau.
Hi!
Hi! Hi!
Ja.
Gut. Ja, es gab noch zwei sehr große Titel im Oktober. Witzigerweise hat keiner von uns, ich habe es gerade noch gesehen in der Liste, als ich nochmal durchgestöbert bin, Batman Oranges war letztes Jahr bei allen, war Batman irgendwie Spiel des Jahres und großartig. Und dieses Jahr waren wir im Cast ja ziemlich so, ist halt das Gleiche wie letztes Jahr, nur mit Orangen.
Das ist aber schon 2 Jahre alt, muss ich
sagen. Ja, 2 Jahre, Entschuldigung.
Und ja, es ist auch so, ich finde, der Michi Obermeier war damals dann im Cast zu Gast und der hat es sehr gut gesagt mit dem fehlt halt der letzte Feinschliff, der irgendwie Batman immer noch so, der noch so die Kirsche auf die Torte gesetzt
hat. Auf die Orange.
Auf die Orange, ja. Die Orange, die auf der Sahnetorte war. Und deswegen ist das Batman Arkham Origins schon irgendwie ein super Spiel und es macht auch Spaß, wenn man irgendwie Batman mag oder wenn man diese Form des Spiels mag. Aber ich muss rückblickend auch sagen, ja, ich habe durchgespielt, war Spaß und dann habe ich es aber auch schnell wieder vergessen irgendwie.
Ja, ich habe es in der Mitte irgendwann auch liegen lassen. Es hat irgendwie so, war irgendwie der Reiz weg.
Und das nächste habe ich deswegen nicht eingetragen, weil das für mich irgendwie kein Oktoberspiel ist, nämlich Assassin's Creed Black Flag. Habe ich ja dann erst im November gespielt, also eigentlich de facto erst im Dezember, weil die PS4 kam ja am 29. raus, also ein Tag oder 2 Tage November hat.
Ja, du hattest ja angekündigt, du wartest auf die PS4-Version.
Genau.
Ja. Also ich
werde ich auch so machen, ja.
Ich habe auch gerade erst angefangen, aber ich glaube, wir haben da schon unsere Eindrücke gut geschildert. Ich glaube, wenn man Piraten mag, dann sollte man das erste seit Pirates eigentlich das erste richtig geile Piratenspiel mal wieder.
Das war auch der Grund, warum ich warten wollte. Und wer trotzdem ungeduldig ist, soll sich unbedingt den Podcast mit Henry anhören. Das war ja der Coup des Jahres, diese Legende der deutschen Spielejournalisten.
Journalie
auszugraben.
Er hat immer den Test
hat sehr viel Spaß gemacht, den anzuhören.
der hat doch immer den Testcheck bei GamePro gemacht, oder?
Genau, ja, den legendären.
Ja. Ja, das stimmt, das war super. War nicht
gut. Und auch dieses mein Barbie-Hof, oder wie heißt das Testvideo, was Gunnar dann verlinkt hat auf Facebook.
Großartig.
Eins von Henrys Videos, auch mit Jugendfotos von Henry mit langen Haaren und sowas. Ich habe so gelacht. Das heißt irgendwie Barbies Ponyhof oder irgendwie sowas gibt's auf YouTube. Einfach mal suchen. Das ist ein super witziges Video. Aber gut, lass uns zum November kommen und ein Spiel, über das wir, Manu, gecastet haben, wo ich auch sage, das wow, war eins der tollsten Handheld-Spiele dieses Jahr, nämlich Zelda A Link Between Worlds.
Genau. Oh, das muss nicht ich nur noch, für Handheld, ja. Ist ziemlich weit oben auf meiner Liste.
Mhm.
Ich glaube, ich hatte mit keinem Spiel dieses Jahr gleichzeitig so viel Spaß durch neue kreative Ideen, aber auch durch nostalgische Gefühle. Also diese Mischung hat Nintendo perfekt hinbekommen in diesem Link Between Worlds, dass sie einerseits es geschafft haben, ein richtig neues Zelda zu machen, mit richtig frischen neuen Ideen, die du in keinem Zelda bisher hattest, und trotzdem aber es geschafft haben, diesen Flair einzufangen, den die 2D-Zeldas so gut hingekriegt haben, also die Handheld-Zeldas. Für mich eine absolute Punktlandung gewesen und das perfekte Spiel eigentlich so. Ich habe fast nichts auszusetzen an diesem Spiel, gar nichts.
Ich kann leider nichts dazu sagen. Ich finde Zelda super, habt aber gerade ausgerechnet den noch nicht gespielt.
Ah, okay.
Aber ich
hatte nur, den solltest du auf jeden Fall nachholen.
Ich habe nur diese, ich hab diesen tollen Game One-Bericht gesehen, allerdings über das Spiel. Und da habe ich diese Mechanik mit diesen Wandmalereien, finde ich total cool.
Mhm.
Wo du irgendwie 2D, also in diese Wand reinfährst und wie so eine Höhlenmalerei quasi auf dieser 2D-Fläche rumläufst. Das fand ich sehr schön und charmant. Das werde ich mir allein deswegen schon angucken wollen.
Ja, ja, und das ist nur eine von 100 Ideen, die da drin stecken in dem Spiel. Sehr schön.
302.466 Ideen.
Und es läuft auch richtig gut. Es verkauft sich total gut. Klar, es ist auch ein Zelda, aber jetzt war ja immer so ein bisschen so, ah, der 3DS und so. Aber der ist auch, muss man mal rückblickend so auf das Jahr sagen, der hat richtig Schwung aufgenommen dieses Jahr. Also ja. Der 3DS, der am Anfang schon so von vielen als, oh, das ist die Totgeburt und Nintendo hat halt das Mobile-Games-Zeitalter verpennt und wer will denn jetzt noch so eine Konsole haben? Und aber nee, das Ding verkauft sich super gut und mit Pokémon und wie heißt das Farmspiel? Also dieses
Animal Crossing war
auch. Animal Crossing, so. Jahr, genau. Ist auch total, verkauft sich total gut. Und das heißt, der 3DS ist mittlerweile in schlagkräftiger Distanz, sage ich mal, dass auch Spiele sich gut verkaufen und so.
Ja. Also der 3DS hat auf jeden Fall gute Verkaufszahlen gehabt, richtig Schwung aufgenommen, hat ja auch die PS Vita dieses Jahr. Meint ihr, das war allein beflügelt durch die PS4 jetzt? Weil so Knaller-Feature gibt es da jetzt ja noch nicht. Also dass die Vita jetzt so ein Second Screen wird von der PS4, ist jetzt ja nicht so das Hauptargument, warum sich alle jetzt die Vita dieses Jahr gekauft haben, oder? Mhm. Kam das jetzt allein durch die Indie-Welle, die da mitgeschwungen ist, oder wo vermutet ihr da diese?
Ich weiß es nicht.
Also oder
ich
der Preis?
Also der Preis sowieso. Klar, das ist jetzt alles auch ein bisschen erschwinglicher geworden, aber ich glaube auch, dass die Spiele schon insgesamt ein bisschen interessanter geworden sind. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Vita dieses Jahr nicht so oft angefasst habe, aber ich denke da jetzt an so Spiele wie Soul Sacrifice zum Beispiel. Das fand ich persönlich total super. Sagt euch jetzt gar nichts. Es gibt ja diese Hunter-Spiele, so Monster Hunter und das fällt mir da als anderes Titel nicht ein, da gibt es auch noch ein anderes, die extrem beliebt in Japan sind. Und die Soul Sacrifice schlägt so ein bisschen in die Kerbe, hat aber so ein ganz bizarres Tim Burton-mäßiges Design, also wirklich so richtig morbide mit Leichen und ekliges Zeug. Aber ich gerade deshalb fand ich super.
Ich überlege gerade, wenn der Cast läuft, ist das, glaube ich, gerade PS Plus.
Es kann sein, ne?
Also ich meinte, ich habe
ja, die... Ja, stimmt, kam heute in Newsletter. Ja.
Genau, die Ankündigung kam doch, dass das dann im Januar, also wenn der Cast dann ausgestrahlt wird, dann ist das aktuell gerade jetzt schon, also jetzt gibt es dann schon, wenn ich das jetzt höre.
Genau.
Das,
und damit gibst du, glaube ich, auch die Antwort, warum PS Vita so reizvoll geworden ist, weil viele halt einfach PS Plus Kunden jetzt auch sind durch die PS3 und jetzt dann eben auch durch die PS4 und die PS Vita, weil das alles in diesem Paket drin ist.
Mhm.
Also ich finde, das war der klügste Schachzug dieses Jahr von irgendeinem, also dieses PS Plus Paket auf alle drei Konsolen auszuweiten, war genau das, was eigentlich Nintendo hätte auch schon viel früher einfallen müssen.
Ja, ja, absolut. Und ich meine, Sony hat ja regelmäßig die guten Titel im Programm. Also abgesehen von Soul Sacrifice, wo jetzt übrigens die Fortsetzung in Japan gerade rauskommt, gibt's ja auch noch Uncharted und Gravity Days und all die ganzen Sachen. Also alles, was aus ihrem eigenen Portfolio kommt, taucht regelmäßig in diesem Programm auf. Und selbst wenn du die Spiele nicht direkt gekauft hast, ist die Vita trotzdem attraktiv. Und du kannst im Prinzip jeden Monat dein Spiel, also da musst du ja aufgrund des Speicherkartenplatzproblems.
Das ist der größte
Scheiß immer. Das ist wirklich der größte scheiß eigentlich noch, aber du kannst halt immer wieder für unterwegs sein und deine Karte austauschen und gegen eine neue Spielebibliothek ersetzen. Das ist schon ziemlich cool. Und hast eigentlich ziemlich gut ausgesorgt. Das ist, also ich glaube, aber ich weiß nicht, schwer zu sagen. Ich glaube, die war von vornherein attraktiv, aber dadurch, dass sie jetzt 100 Euro weniger kostet und dann auch noch Spielepakete dazu sind und das Tearaway jetzt natürlich auch noch rausgekommen ist.
Tearaway.
Entschuldigung.
Ich habe nichts, ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen.
Hab ich,
nur bei mir immer.
Ja,
nur wenn ich den Dialekt, den amerikanischen Dialekt falsch erwische.
Ja, aber das ist übrigens auch ein Spiel, was, ne? Würde ich jetzt auch fast in diese Liste mit aufnehmen, der coolen Spiele dieses Jahr. Ja. Auch wenn das jetzt sehr spät rauskommt, ist eins der letzten Highlights dieses Jahr. Und solche Titel machen das Ding halt attraktiv. Exklusivtitel, die auch einfach interessant sind und neue Sachen ausprobieren.
Ja, aber trotzdem muss man schon mal sagen, dass es, also der Eindruck täuscht vielleicht ein bisschen jetzt, wenn man so im Superlevel-Dunstkreis sich bewegt, weil sich da eine gekauft haben und bei uns. Aber trotzdem ist es bei Weitem nicht so erfolgreich wie der 3DS oder sowas. Auch die Spieleverkaufszahlen, da taucht in den ersten, weiß ich nicht, 100 Plätzen der plattformübergreifenden Charts oder sowas, taucht kein einziges Vita-Spiel auf. Also deswegen, das sind...
Schon so ein Filterbubble-Phänomen, ja.
Genau, ja. Gut. Need for Speed Rivals, fahren Autos im Kreis. Wollt ihr da was dazu sagen? Oder?
Eins der besten Need for Speed seit langem wieder.
Ja, aber ich glaube, da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht so megamäßig auf eingehen. Das ist ein geiles Need for Speed. Wer Arcade Racing in dieser Richtung mag, der wird sehr glücklich werden. Also erinnert sehr stark an eine erweiterte Version des alten Hot Pursuit. Damals, also ich glaube, der dritte Need for Speed Teil war das, als es zum ersten Mal aufgegriffen wurde. Das Thema ist ein super Ding.
Ich habe es mir so ein bisschen versaut, dadurch, dass ich es jetzt auf der PS4 eine Woche spielen konnte.
Versaut?
Ja, versaut. Es sieht so toll aus auf den Next-Gen-Konsolen. Dass ich jetzt die aktuelle, also die alte Konsolenversion nicht mehr spielen will. Also wenn man es einmal gesehen hat, wie es gerade bei diesen Multiplattform-Titeln, wenn man es einmal auf Next-Gen gesehen hat, dann ist es irgendwie vorbei. Dann fällt dir das so extrem auf einmal, was dir eine Woche vorher nicht aufgefallen ist, wo das Zeug alles aufpoppt und wie spät die Bäume am Straßenrand erst erscheinen. Das ist schon echt der Hammer.
Ja, bei Need for Speed fällt es richtig stark auf, weil es teilweise sogar spielgravierend ist. Also bei Assassin's Creed würde ich sagen, das ist relativ egal, wo man spielt. Auch wenn es natürlich auch für den neuen Konsolen besser aussieht. Aber Need for Speed, da geht es auch um Reaktionszeiten. Und dadurch, dass wirklich jede Millisekunde irgendwie auch mal wichtig ist und schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wenn dann Autos so gefühlte 20 Meter vor dir aufploppen, weil die Hardware das nicht kann, ist natürlich extrem scheiße. Und deswegen auf jeden Fall.
XCOM. Aber du hast es doch auf der Xbox One gespielt, oder?
Ich? Ja, aber es ist dasselbe in grün. Also ich glaube,
in grün, verstehst du?
In grün. soweit ich das gesehen habe, unterscheiden die sich wirklich gar nicht. Ich glaube, der einzige Multiplattform-Titel, der auf PS4 und Xbox One genau gleich aussieht. Wie alle anderen EA-Spiele auch.
Ja. Call of Duty Ghosts.
Nö.
Schaut schlechter aus auf der Xbox One. War ja die berühmte 720p-Gate. Aber... Ja, mein Gott, also ich find's müßig, sich mittlerweile mit Call of Duty rumzuärgern. Wer das mag, der wird das mögen, der soll seinen Spaß haben, ich gönne ihm den, mich kratzt mittlerweile gar nicht mehr.
Also ich finde, nur kurz, ich hab's gespielt, ich fand's gut, ich hab nur den Singleplayer gespielt, ist unterhaltsam, ich verstehe die Kritik nicht, weil es ist Call of Duty. Es macht
also du verstehst die nicht, warum die bei den letzten immer so gefeiert wurden und jetzt nicht.
Genau, also wenn dann hätte man die Kritik auch bei den alten Teilen bringen können, also wem der Singleplayer, ich habe jetzt wirklich nur den Singleplayer gespielt, der Singleplayer der alten Teile gefallen hat, dem wird der neue auch gefallen, weil es ist dieselbe Action-Achterbahnfahrt, ist kein Meisterwerk, macht seine Sache aber super und das Potenzial mit dem Hund ist ungenutzt. Das stimmt, der Hund ist super cool, den mag ich unheimlich gern. Davon will ich mehr. Ich will, dass das nächste Call of Duty nur mit Hunden gespielt wird.
Nur mit Hund.
Ja, das wäre fantastisch. Mein Gott, Call of Duty. Also man kann, und es ist, ich finde cool, dass es jetzt ganz deutlich Science Fiction ist, weil es gibt jetzt auch Kämpfe im Weltraum und die Amerika liegt im Schutt und
Asche. Ist der Hund auch im Weltraum?
Nee.
Schade.
Das wär natürlich noch eine Steigerung, das ist natürlich geil. Dogs in Space.
Dogfights.
Dogfights, ja genau, DLC. Also Activision, ne, wenn ihr das hört. Hunde im Weltraum sind der heiße Shit. Müsst ihr machen.
Bist du denn schon zum Battlefield-Spielen gekommen, Daniel? So richtig?
Ja, schon. Also ich will da auf jeden Fall auch noch einen Cast dazu machen zum Multiplayer. Aber wirklich lang habe ich noch nicht gespielt.
weil da gibt's ja auch so ein paar Skandale, oder? Dass es einfach komplett unfertig ist und die Server dauernd abstürzen. Also ich lese eigentlich nur Negativschlagzeilen zurzeit.
Aber ich muss sagen, ich hatte wieder, wie bei Batman, ich bin bisher größtenteils davon verschont geblieben. Ich hatte schon mal irgendwie sowas, dass sich dann irgendwie das Spiel aufgehängt hat. Das ist irgendwie ein oder zweimal vorgekommen. Oder manchmal hatte ich diesen kurzen Gummiband-Effekt, was man ja so aus Multiplayer manchmal kennt, und wo ich aber nicht weiß, hat da jetzt meine Internetverbindung einfach nur einen kurzen Schluck aufgehabt. Also so dieses, du siehst einen Gegner hier laufen, dann willst du auf den schießen und auf einmal macht der halt so wütt und fährt halt so rüber. Und dann siehst du, dass der auf dem Server oder beziehungsweise auf seinem Spiel war der schon woanders gestanden und deswegen hast du ihn nicht getroffen. Also dieser klassische Lag-Effekt. Aber sonst, klar, ist da schon einiges wohl im Argen, aber mich hat es jetzt nicht so extrem getroffen, dass ich gedacht hätte, das wäre unspielbar. Ich habe aber auch noch nicht so viel gespielt, also sagen wir mal 5-6 Stunden oder sowas im Multiplayer bisher verbracht. Aber ich habe einfach gerade aktuell wenig Zeit, deswegen weiß ich nicht. Aber es macht schon wieder Spaß, muss man schon auch sagen. Also das ist einfach dieses Battlefield-Schlachtgefühl. Wahnsinn. Aber ich verweise da auf den Cast, der demnächst hoffentlich irgendwann kommt.
Auf den kommenden Cast.
Ja.
Ja, während ihr geballert habt, habe ich mich mit Aliens rumgeschlagen. Ein Spiel, auf das ich mich seit der Gamescom sehr gefreut habe. Da wurde das nämlich angekündigt, war XCOM Enemy Within.
Achso, ich dachte jetzt Aliens Colonial Marines.
Nee. XCOM habe ich ja letztes Jahr schon total abgefeiert, das Revival, dass diese Rundenstrategie von Firaxis selber wieder zurückgekommen ist. Und Enemy Within haben wir ja just auch vercastet. Das fühlt sich jetzt bei dem ganzen letzten vierten Abschnitt hier so an, als hätten wir gerade erst drüber gesprochen. Haben wir gerade im Cast zugemacht. Super Add-on, weil es eben genau das schafft, was Civilization auch oder was Firaxis auch bei Civilization gut hinbekommen hat. Dass sie das Grundspiel erweitern, sodass sich's anfühlt, als wäre es schon immer so gewesen und als gehörte das schon immer da rein. Also du kaufst dir XCOM Enemy Within, kriegst das komplette Grundspiel mitgeliefert auf der Konsolenversion und verpasst nichts. Du musst also den Vorgänger auch nicht kennen, ist kein Story-Add-on, der hinten dran sich anschließt, sondern erweitert das eh schon sehr strategische Spiel um noch mehr Optionen, um noch mehr Tiefe. Und macht so ziemlich alles richtig eigentlich. Erhöht natürlich auch den Schwierigkeitsgrad nochmal, bringt auch ganz viele Funktionen dazu, die die Fans sich gewünscht haben. Also von daher ein reiner Fanservice, ein richtig gutes Paket. Sollte man sich unbedingt angucken, wenn man XCOM nicht eh schon letztes Jahr durchgespielt hat. Und wenn, dann sowieso. Dann hat man es wahrscheinlich eh schon.
Also das ist irgendwie so, das ist echte 120%. Also das quasi, wer das Original durchgespielt hat, sollte sich es nochmal angucken.
Ja.
Wer das nicht gespielt hat, soll sich auch nochmal angucken. Und ja. Also es gibt eigentlich kein Ausschlusskriterium aus deiner Sicht.
Und wer nicht spielt, soll jetzt damit anfangen.
Um dieses Spiel anzufangen.
Man muss natürlich Rundenstrategie mögen, also da führt natürlich kein Weg dran vorbei.
Nein, muss man nicht.
Warum?
Weil es trotzdem gut ist. So.
Echt? Okay.
Nein, im Ernst. Also
wer keine Rundenstrategie mag, sollte jetzt damit anfangen.
Genau, das wollte ich damit sagen. Nein,
und wer uns noch nicht hört, ihr hört jetzt zu, verdammt.
Ich hab auch nur Gutes gehört. Und ich habe das alte XCOM verpasst, damals, letztes Jahr. Und ich werde jetzt, man kann jetzt, ich habe dich richtig verstanden, man kann jetzt das neue Paket kaufen, hat im Prinzip das alte Spiel schon mit drin, oder?
Genau.
Cool.
Also auf Steam kaufst du halt das DLC und es lädt sich in deine Steam-Version rein. Mhm. Aber auf der XCOM geht's nicht, weil die Megabyte-Begrenzung bei Online-Spielen sonst zu groß wäre oder zu klein wäre. Und deswegen kommt's nochmal als Retail komplett raus.
Geil. Ja, super. Top. Dann hole ich mir doch einfach direkt die neue Version. Da habe ich das alte verpasst. Und wenn mir das nicht gefällt, dann bin ich
schuld.
Bist du schuld? Nee, bin ich. Gutes Spiel. Als letztes auf der Liste haben wir noch GT Gran Turismo 6 stehen.
Nee, halt kurz Resogun. Das wurde hier noch
abgefeiert.
Ja.
Die
PS4 was kam du ja raus. Jetzt konsequenterweise bitte Resogun aussprechen musst.
Nee. Resogun war ein PS Plus Paket gleich dabei war. Download-Spiel und da einfach recht wenig rauskam, Watch Dogs wurde verschoben und so weiter. Gab es eigentlich fast keine exklusiven PS4-Spiele zum Launch und deswegen wurde Resogun ziemlich abgefeiert, hatte ich irgendwie das Gefühl. Obwohl es kein Spiel ist, wo man wirklich irgendwie unbedingt eine Next-Gen-Konsole für bräuchte.
Eben. Also ich mag Hausmarke sehr. Die haben, also ich mag die eigentlich seit Marquee, ich weiß nicht, wie die also ausgesprochen werden.
Ich weiß es auch nicht.
Mit dem Programmierer Smudo und Andy Y.
aber ich mag die Truppe wirklich sehr, weil sie diese alten Arcade-Shooter immer so schön modernisieren, dass es mich persönlich immer sehr stark anspricht. Aber ich muss ehrlich sagen, dass dieses Gehype, also der Hype war absurd eigentlich, ne? Weil es ist Defender, geil aufgemacht, es sieht super aus, macht auch irre Spaß. Aber nachdem ich so eine Stunde gespielt habe, ich bemerkt, dass dieser Suchteffekt, der damals bei Geometry Wars irgendwie aufkam, der kommt hier nicht vor.
Ja,
nicht so ganz.
Nee, kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Also es ist quasi wie Geometry Wars zu dem alten Konsolenlaunch. Es hat nur nicht so diese Schlichtheit und diese Raffinesse, die Geometry Wars hatte.
Genau.
Aber süchtig macht schon auch. Also ich konnte schon auch nicht mehr aufhören.
Geht, ich weiß nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr gut. Aber ich habe nicht verstanden, warum man da so tut, als wäre es jetzt irgendwie die Offenbarung. Weil es ist ein tolle Neuauflage eines Klassikers. Mehr aber auch nicht. Also ich finde, diese Erwähnung hier ist auch mehr so pro forma
wie bei Beyond. Ja, weil es halt wirklich so ein Thema war einfach. Ja.
Genau, weil es so ein Thema war. Aber ich würde es jetzt gar nicht, ich fände es jetzt gar nicht erwähnenswert, ehrlich gesagt. So, weil
Es wäre jetzt nicht groß auf meiner Liste aufgetaucht, wenn es nicht in meiner Filterbubble irgendwie an jeder Stelle aufgetaucht wäre. Das stimmt.
Ja. Ich meine, es ist cool, kann man sich geben so, aber ich hab jetzt schon, also bevor wir hier angefangen zum Casten und in diese Liste reingehen, ich habe es schon vergessen, ehrlich gesagt. PS4 heute gekriegt und das Spiel schon vergessen. Also so.
Es war aber das erste Spiel, was ich ausprobiert habe, was über diese Vita-Funktion, diese Remote Play. Das ist schon ganz lustig. Also da nimmst du dir deine Vita und machst halt Remote Play und hast dann quasi das Bild von deiner PS4 auf der Vita. Das funktionierte damit schon gut und dafür ist das Spiel auch geeignet. Das Einzige, was es aber dann in mir weckt, war der Wunsch, warum kommt es nicht nativ für die PS Vita raus? Da würde das, glaube ich, ideal funktionieren. Das da würde ich, glaube ich, viel öfter spielen.
Das wäre genau meine nächste Anmerkung gewesen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, da eigentlich braucht man das ja nicht streamen, sondern das würde sogar technisch auf der Vita funktionieren.
Und wäre ein ideales Bushaltestellenspiel.
Das stimmt allerdings. Dafür wäre es sogar fast besser geeignet als auf einem großen Bildschirm.
Ja. So, Micha, du hast ja schon ein Stichwort angesprochen, ganz kurz noch, also da brauchen wir eigentlich nicht groß drauf eingehen, weil wir jetzt zu beiden Konsolen echt lange Casts gemacht, aber der Chronistenpflicht geformt zu werden, muss man ja auch immer dann irgendwie das noch kurz ansprechen. Und zwar im November kamen natürlich die beiden Konsolen raus. Findet ihr eigentlich, bezeichnet ihr Wii U auch als Next-Gen-Konsole? Weil wir diskutieren in der Arbeit immer darüber, ob man zu Next-Gen nur die Xbox One und PS4 zählen soll oder ob da die Wii U eigentlich auch dazu gehört, weil sie ja eigentlich auch zu dieser aktuellen Generation gehört.
Also für mich schon. Nicht unbedingt wegen der Hardwareleistung, die da drunter steckt, sondern einfach wegen diesem neuen Steuerungskonzept. Ich finde, Next-Gen ist nicht die Hardware-Power, die drunter steckt, sondern im Prinzip die Weiterentwicklung von Ideen, die man so darunter irgendwie hat. Ne? Also was kann man als nächstes machen? Und Nintendo hat jetzt insofern den Beitrag dazu geleistet, indem sie versucht haben, ein innovatives Steuerungskonzept, also diese Second-Screen-Geschichte im Prinzip voranzutreiben. Das ist für die anderen im Prinzip nicht ganz so wichtig. Also die haben sich überlegt, wir wollen einfach mehr diese Hardware-Power setzen und setzen mehr auf Grafik und so weiter. Aber ich finde jetzt mittlerweile, jetzt ein Jahr, nachdem die Wii U raus ist, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass deren Rechnung einfach aufgeht. Und ich finde schon, dass es immer noch Next Gen ist. Also natürlich werden alle Leute sagen, die sich die PS4 jetzt hauptsächlich wegen der Grafik kaufen, die jetzt Killzone gekauft haben, weil es einfach so schweinegut aussieht, die werden natürlich jetzt sagen, nö, das hat gar nichts mit Next Gen zu tun, aber ich finde eigentlich schon.
Ja. Ja, die Frage ist halt eigentlich, wie man es definiert. Also du hast jetzt nochmal eine dritte Definition von was überhaupt Next Gen ist, aber wenn man jetzt mal die Konsolengeneration einfach halt, also die werden ja auch so durchnummeriert, so das ist jetzt, glaube ich, die 8. oder 9. Konsolengeneration, aber da zählt dann halt auch irgendwie ein Atari noch mit rein und sowas am Anfang. Und wenn man jetzt halt einfach nur sagt, das ist die 8. Konsolengeneration oder die 9., ich weiß natürlich gar nicht genau, welche das jetzt ist, dann müsste da eigentlich schon Wii U und Xbox One und PS4 quasi zu einer Generation gehören.
Ich bin gerade rausgeflogen, ich habe euch nicht gehört. Ich würde so definieren, dass einfach die Current Gen, also alles, was die letzte Konsole der jeweiligen Firma ist, würde ich jetzt als die aktuelle Konsolengeneration bezeichnen. Also Next Gen ist jetzt ja quasi nichts mehr, weil jetzt sind sie ja da. Und da jetzt die drei letzten Konsolen von den drei Herstellern, die würde ich in eine Klasse stecken. Ob die jetzt technisch auf einem Level sind, ist ein ganz anderes Niveau.
Ich finde
das ganz andere Diskussion.
Genau, und ich finde aber auch, das spielt am Ende keine große Rolle. Also ich glaube auch, dass sich das hier wieder so ein bisschen aufteilen wird, dass Nintendo einfach coolere, familienfreundlichere, spielbarere Spiele macht, wo sie sich einfach auf ihre Stärken konzentrieren. Und dass die nichts, also wirklich gar nichts mit dem PS4-Zeug zu tun haben werden. Also ich glaube, dass Sony dann auch weiterhin diese mega krassen Blockbuster rausfeuern wird. Mhm. Und das ist okay. Also das, wie bei Game One auch so schön am Ende dann irgendwann mal gesagt wurde, so seid doch, streitet euch nicht drum, dass eine Konsole besser ist als die andere. Seid froh, dass es einfach so viele gibt.
Und das stimmt hier. Fabo mal Bescheid sagen, dass Micha mal eine Abmahnung kriegt, dass er nicht immer unseren größten Podcast-Konkurrenten hier erwähnt.
Ja.
Das geht doch nicht.
Nein, aber ich finde, das war schön zusammengefasst. Ich finde das auch richtig, weil dadurch, dass diese drei Hersteller einfach eine unterschiedliche Ausrichtung haben, also gerade bei Nintendo ist es halt am stärksten, können wir ja, wir profitieren als Spieler doch nur davon. Also ne, wir werden solche Spiele wie Wonderful 101 oder Super, natürlich Super Mario, aber auch andere Sachen einfach nie auf einer Sony-Konsole sehen. Und das ist okay. Auf der anderen Seite werden wir nie irgendwie brutale, extrem fette Next-Gen-Grafik-Action-Spiele auf der Wii U sehen. Und das wollen wir vielleicht auch gar nicht.
Und ich finde, der Zug ist auch abgefahren, wo Nintendo versucht hat, wir wollen auch diese Multiplattform-Titel abbekommen. Hm. Also EA hat ja schon einen argen Rückzieher gemacht. Die Unreal Engine wird doch auch nicht mehr gemacht und so weiter. Also da gibt es auch einige. Die
waren schnell weg.
Und die waren alle schnell weg. Und deswegen
die noch kommen, ist
Nintendo jetzt abhängig davon, von diesen kreativen
Die Ideen. Noch kommen, sind halt total schlecht. Ich weiß nicht, hat das nicht sogar Boris irgendwie letztens mal gesagt? Der hat sich ja die Assassin's Creed, glaube ich, für die Wii U geholt. Mhm. Und der hat gesagt, es muss wohl katastrophal sein irgendwie. Also es ruckelt total und es funktioniert nicht richtig. Und
da wird halt keine Optimierungsarbeit mehr reingesteckt, weil es sich nicht lohnt.
Genau, das wird halt einfach nur noch zusammengeklatscht und halt auch noch rausgebracht, weil ja gut, weil es halt angekündigt ist und weil es halt doch ein paar Leute wahrscheinlich vorbestellt haben. Aber ich glaube, da wird halt keine Energie mehr drauf verwendet und dann ist natürlich das Problem, dass der Name von Wii U-Versionen halt dann auch irgendwann verbrannt ist. Also dass dann halt jeder sagt, nee, also bei Multiplattform-Dingern hole ich mir nicht die Wii U-Version, weil die ist ja bestimmt wieder total schlampig portiert.
Also von daher unsere Diskussion vom letzten Jahr, wo wir gesagt haben, es könnte spannend werden, dass die Wii U-Versionen eigentlich sogar die besten Versionen werden könnten, weil sie am Anfang grafisch auf einem Niveau sind. HD ist sie auch. Und dann das Wii U-Gamepad ja eigentlich noch mehr Features anbieten kann. Square Enix hat es auch gerade noch mal probiert mit der Deus Ex Human Revolution Version, wo sie auch gesagt haben, hier, wir machen jetzt die Directors Version und du hast ja dann auch gar eigentlich auf dem Wii U Pad, aber da gibt es Bugs, dass du am Anfang gar nicht mehr weiterkommst. Also das ist irgendwie auch in die Hose gegangen leider.
Ja, da haben wir uns mit unserer Prognose vollkommen in die Scheiße gesetzt. Also,
es war ja nur eine Überlegung. Ja.
Also das heißt, wir nehmen jetzt unsere Ichs von vor einem Jahr und ohrfeigen die einmal gewaltig.
Sollten wir auch keine schlechte Idee für den Jahresvorschau-Podcast, wenn wir den noch machen, dass wir kurz noch Zitate raussuchen aus dem letzten Jahr, was bewahrheitet wurde.
Zum Beispiel, dass auf jeden Fall Last Guardian rauskommt und das ist ja das, was wir angekündigt haben. Ja. Und dass Aliens Colonial Marines bestimmt das beste Spiel aller Zeiten wird. Vorhergesagt.
Ja. Also ein Spiel, was durch mehrere Generationen gegangen ist übrigens, was jetzt vielleicht abschließend noch ganz gut passt, ist die Gran Turismo-Reihe. Gibt es ja schon seit PlayStation 1. Und ich fand es deshalb, in die Liste reingeschrieben, ich fand es deshalb erwähnenswert, weil mit Gran Turismo 6 habe ich irgendwie so den Eindruck, dass die Entwickler jetzt so an einem wichtigen Punkt an ihrer Reise angekommen sind. Das ist ja irgendwie so ein langjähriges Megaprojekt mit dem größten Ziel, alle Autos, die auf dieser großen, weiten Welt existieren, alle in ein Spiel zu machen. Und ich finde, wenn man sagt, dass Gran Turismo ein gutes Rennspiel ist, dann stimmt das nicht, weil dann so Spiele wie Forza und so einfach dieses Rennfeeling besser einpacken. Aber ich finde, Gran Turismo ist einfach das Auto-Simulationsspiel. und richtet
Auto the Game.
Genau, es geht um Autos, richtet sich an Autofreaks, es geht darum, Autos zu sammeln, seinen Fuhrpark größer zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erst verwundert, dass sie das für die PlayStation 3 noch rausbringen und nicht für die PS4. Ja. Und ich finde aber, als ich dann gesehen habe, dass die am Ende die beeindruckendere Leistung hingelegt haben als bei Forza, weil die einfach aus der alten, in Anführungsstrichen alten PS3-Hardware noch so viel geiles Zeug rausgekritzelt haben, dass Also nur noch die Auflösung und so ein paar Details irgendwie, das nur noch von Forza unterscheiden. Mich hat es sehr beeindruckt.
Ja, ich verstehe aber trotzdem nicht, warum sie es nicht für die PS4 auch rausgebracht haben. Also ja, ist mir schon klar, dass es auch für PS3 rauskommt, weil klar, PS3 ist natürlich eine riesige Zielgruppe einfach an Leuten, die das haben, also die die Konsole haben oder vielleicht möglicherweise noch keine PS4 haben oder halt keine bekommen haben. Und dass die das natürlich dann auch wollen, verstehe ich. Aber ich meine, das ist doch ein Sony-eigenes Studio. Das, die können doch dem einfach sagen, hier habt ihr noch mal irgendwie, weiß ich nicht, 500 Millionen mehr und dann macht es noch mal richtig schön für PS4 und dann haben wir einen schönen Launch-Titel, einen exklusiven.
Ja.
Das ist ja doch der Verkaufsgrund gewesen für die PS4, oder?
Aber, ja, also ich meine, was nicht ist, kann er noch werden. Also es kann ja,
ich glaube auf jeden Fall, dass es noch kommt. Da bin ich mir relativ sicher, dass es einfach mit höher texturierten und mehr Details und mehr Anti-Aliasing kommen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich haben sie so früh angefangen, das Ding zu entwickeln, dass sie da noch nicht... Ja, weißt du, also ich glaube, dass das jetzt ineinander gerutscht ist. Das eine hat sich verzögert und das andere wurde jetzt dann irgendwie halt festgelegt. Die PS4 kommt da und da. Ich glaube, dass es Zufall ist, dass das jetzt sich überschnitten hat.
Ja.
Und dass sie dann schon zu spät die Entscheidung getroffen haben, das für die PS4 zu portieren.
Ja, ja.
Als exklusives Spiel.
Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja eigentlich der Arcade Racer Typ, aber ich habe echt Respekt vor Gran Turismo mittlerweile, weil das einfach, es fühlt sich wirklich wie eine Reise an. Der hat sich halt von Jahr zu Jahr haben sie ihr Rezept, ihr Spiel immer weiter verfeinert, immer ein bisschen besser gemacht, immer mehr Autos abgebildet und so. Und ich glaube, das ist schon unter, selbst unter den Rennspielen immer noch ein Sondertitel.
Ja, und Forza ist ja eher weniger geworden. Ja. Polygon habe ich so ein schönes Review gesehen, der hat gesagt, eigentlich macht er sich nichts aus Autos. Und GT6 hat ihm gezeigt oder hat es geschafft, Interesse für Autos zu wecken. Und diese Wagen, die er sich da erspielt und kauft, die bedeuten ihm auf einmal irgendwie was. Weil so diese Liebe zu diesen Fahrzeugen und zu diesem Detail irgendwie spürbar wäre.
Ja, ja, kaufen ist ja auch ein gutes Stichwort.
Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Daniel?
Nee, ich habe es ja nicht gespielt, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich habe es nur so aus der Entfernung ein bisschen mitbekommen. Aber es gab ja dann den Streit zwischen den Forza-Leuten und den Gran Turismo-Leuten, also sprich dem Xbox und dem PS4-Lager, wer jetzt die dreistere Free-to-Play-Abzocke hat in dem Spiel. Das heißt ja nicht Free-to-Play, sondern Micropayments. Mhm. Und weil es kam natürlich, als beide Spiele raus waren, hat natürlich jemand mal ausgerechnet, die 2 Millionen Credits oder Goldmünzen oder ich weiß nicht, was man da für Währungen verwendet in beiden Titeln, die man dann für irgendeinen super Lamborghini ausgeben müsste, das sind umgerechnet dann irgendwie 60 Euro oder so. Und das ist, klingt jetzt schon mal erstmal total krass, dass du denkst, okay, ich habe ein Spiel gekauft für 60 Euro und dann muss ich nochmal 60 Euro ausgeben, um ein cooles Auto zu bekommen. Jetzt muss es aber wohl, und wie gesagt, ich kann mich auch leider nur auf Zweithandinformationen verlassen, bei GT so sein, dass die Preise da aber nicht angepasst wurden. Also das heißt, die Preise von den Autos sind genauso wie bei Gran Turismo 5 und du kannst jetzt, wenn du das möchtest, den Shortcut nehmen und das Auto halt quasi, statt es frei zu fahren, gleich kaufen gegen Echtgeld. Und bei Forza müssen sie aber wohl die Preise im Vergleich zu Forza 3, nee, 4 war es letzte, unheimlich angezogen haben, also teilweise um den Faktor irgendwie 100 erhöht haben, damit du wirklich gezwungen wirst, dass du entweder unfassbar lange grinden musst oder halt zur Geldbörse greifst.
Ja, also egal wie man es dreht und wendet, Micropayment ist in beiden Spielen beschissen. Ich finde, also Gran Turismo gewinnt da aber im direkten Vergleich dann schon, weil sie es einfach besser verstecken. Und dich nicht jedes Mal nach jedem Rennen und nach jedem Menüpunkt daran erinnern, dass du noch extrem geile Autos haben könntest, wenn du jetzt 5 Euro bezahlst. Und die insofern, also beide Spiele sind halt Arbeit, wenn es darum geht, Sachen freizuschalten. Gran Turismo ganz besonders. Also Leute, die die alten Teile spielen, die wissen, dass man am Anfang erstmal mit der Fahrschule anfängt und wirklich extrem langsame Karren fährt und so. Und das Forza geht da schon ein bisschen schneller voran, hat ein etwas anderes Publikum. Ist aber dann halt auch mit dem Micropayment deutlich aggressiver. Also es wird jedes Mal, wirst du daran erinnert, dass du hast immer das Gefühl, dass du ein halbes kaputtes Spiel spielst, wogegen du bei Gran Turismo zwar immer dezent diesen Menüpunkt da unten hast, aber das Spiel erinnert dich auch nicht immer dran. So, hey, kauf doch den Toyota sowieso, dann kannst du dir 2 Stunden Spielzeit ersparen. So. Und ja, insofern ist es da ein bisschen angenehmer, dass es aber generell da drin ist. Aus Grundprinzip ist natürlich Code erster Güte, weil Micropayment macht Spiele einfach kaputt.
Ja, bei Real Racing 3 als Free-to-Play haben wir ja noch drüber gesagt, es stört so ein bisschen, Aber ist akzeptabel, weil es halt Free-to-Play ist. Mhm. Aber in den beiden Spielen finde ich es völlig daneben.
Ja.
Also ich könnte es verstehen, wenn sie sagen würden, hier, wir bieten eine kostenlose Version an, du kriegst irgendwie 2 Autos und alles andere musst du nachkaufen oder sowas. Ja, wenn sie so eine Demo-Version mit freischaltbaren Geschichten gemacht hätten, aber in einem 70-Euro-Spiel noch so Micropayments einzuführen und dich dann auch noch dran zu erinnern, finde ich eine absolute Frechheit.
Ja,
das ist und das bildet sich ja leider jetzt durch alle Spiele durch. Also selbst Rise hat Micropayments auf der Xbox One.
Ist absurd.
Ich glaube, alle Xbox One-Spiele haben derzeit Micropayments, die dafür rauskamen.
Das ist
völlig absurd.
Du könntest sogar recht haben. Ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, aber es ist absurd. Warum? Also zum Beispiel dieses Crimson Dragon. Das ist ein Spiel, da habe ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, weil es ein quasi Nachfolger zu Panzer Dragoon Orta ist, was ich finde, ist ein großartiges Spiel. Und das Spiel wird zum Teil davon kaputt gemacht, dass du deine Fähigkeiten die entweder sehr, sehr mühsam, also wirklich sehr mühsam erarbeiten musst mit einem unglaublich unfairen Schwierigkeitsgrad. Der ist nicht schwer, der ist unfair. Oder du kaufst dir den Scheiß einfach und hast dir das dadurch, kommst du natürlich schneller voran. Und das ist einfach keine sie zwingen einen mit dem Schwierigkeitsgrad im Prinzip dazu. Also sie zeigen einem wirklich darauf so, kauf das, dann wird das Spiel auch genießbarer. Und das ist kacke.
Wir brauchen dringend Micropayments.
Ja, unerträglich. Also wenn es so ist wie bei Gran Turismo, dass du halt sagst, ja, wer möchte, kann sich das halt kaufen gegen Echtgeld. Mhm. Aber die Preise bzw. der Schwierigkeitsgrad oder die Freischaltkurve wurden nicht so angepasst, dass du sagen kannst, okay, ein normaler Spieler kann das nicht mehr schaffen, weil du musstest irgendwie 500 Stunden investieren, um mal die zweite Autokategorie freizuschalten.
Genau, also
so scheint es ja nicht zu sein.
Bei Gran Turismo ist es halt eben auch so, dass die Zielgruppe ist es ja schon gewohnt, für dieses Spiel zu arbeiten. Das ist nun mal ein Spiel, wo du wochenlang damit beschäftigt bist, dir deinen Fuhrpark zusammen. Ist es so?
Kann dir nur eine Geschichte, wo mich Gran Turismo eigentlich gestorben ist, als ich irgendwie mit einem Opel Corsa über die Nordschleife fahren musste und das halt einfach dieses und du fühlst dich halt an, als ob du halt mit einem Rasenmäher von München nach Hamburg über die Autobahn fahren musst. So ungefähr fühlt sich das an. Wie in dem David Lynch-Film, wo der mit dem Traktor durch die USA fährt. Also mit diesem Rasenmäher-Traktor. Und, bloß, dass es halt bei GT Gran Turismo todernst gemeint ist. Ja.
Nochmal abschließend zu Gran Turismo, sehr nett. Für die Leute, die oft erst keine Lust haben, es gibt auch sehr lustige kleine Minispiele. Unter anderem kann man ein Mondfahrzeug auf dem Mond steuern. Ist völlig out of place, aber irgendwie geil. Also da hätte ich gerne mehr von gesehen. Das nächste Mal bitte mit Mars-Add-on oder so.
Ja. So, halt. Hammerzeit. bevor hier einer rauskommt oder meint, er möchte jetzt schon eine Abmoderation hier anfangen. Wir haben wohl das beste Spiel des Jahres vergessen, sehe ich hier gerade in der Liste.
Ah, ich hab's.
die es nicht sehen, der Omsi 2. Nein. Was meinst du?
Super Mario 3D World.
Das habe ich leider noch nicht gespielt. Ich habe es gekauft, aber noch nicht gespielt.
Ja, aber der Manu hat es gespielt und es hat immer noch irgendwie 120 auf Metacritic.
Ja, seit wir gewertet haben, ist es nach oben geschollen, geschellt, wie sagt man da? Geschossen. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, das so zu lobpreisen, weil es halt, ich weiß nicht, es fühlt sich auch so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mir unsicher, ob es mein Spiel des Jahres, also bei Zelda bin ich mir relativ sicher, dass es einer meiner Lieblingsspiele dieses Jahr ist. Bei Mario muss ich jetzt so rückblickend, es ist ganz schwer, es fühlt sich nicht, mach du mal, ich bin völlig unschlüssig bei dem Spiel. Ich liebe es total, aber es ist mir nicht nicht neuartig genug, um es jetzt als das Spiel des Jahres oder irgendwie sowas
zu betiteln. Es ist eigentlich dieselbe alte Mario-Scheiße, die ja irgendwie auch ganz geil ist.
Ich weiß auch nicht. Oder wie siehst du, fang du mal an, Daniel. Ich krieg das irgendwie gerade nicht auf die Reihe bei dem Spiel.
Ich hab's ja nicht gespielt, deswegen kann ich nicht sagen. Aber ich habe mich jetzt halt nur gewundert, dass wir das Spiel, was laut Testwertungen und halt auch wirklich eine Famitsu haut da eine 40 raus und sowas, einfach ja offenbar das beste Spiel, wenn man jetzt mal Wertungen so viel Vertrauen schenkt, des Jahres sein muss. Und dann hat mich gewundert, dass du das gar nicht in die Liste eingetragen hast.
Das habe ich jetzt einfach vergessen, weil irgendwie Dezember war aus meinem Bildschirm draußen, ehrlich gesagt. Dieser Balken
ein Stück rüber. Ach stimmt, so in der Tabelle beim Rüberscroll. Oh, da ist ja noch was.
Mist. Nee, es war wirklich gerade so. Es ist ein verdammt gutes Mario. Es gibt aber sehr viele Spiele dieses Jahr, die mich mehr überrascht haben, sagen wir es mal so. Also es war das beste Spiel für die Wii U auf jeden Fall, ganz klar. Und es ist eines der besten Marios der letzten Jahre, eigentlich seit Galaxy. Es hat wahnsinnig tolle Ideen, es macht alleine super viel Spaß, es macht zu zweit und zu dritt super viel Laune, es hat ganz viele Aspekte, die noch kein Mario hatte und trotzdem aber auch so diesen, wie bei Zelda auch, so diesen Retro-Charme. Also es sind auch sehr viele Sachen dabei, die man als Mario-Fan eben zu schätzen weiß. Und insgesamt fühlt sich's aber, ich glaube, das ist der Punkt, warum es mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht hat. Es ist so ein Best-of von Galaxy, den New Super Mario Bros. Und 3D Land. Ja, alle, also die besten Elemente aus diesen drei Mario-Spielen als Super Remix, und ist ein tolles Spiel, aber es fühlt sich halt trotzdem wie ein Remix an oder wie ein, ich weiß auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es wäre das Spiel des Jahres, auf keinen Fall.
Mhm. Ja gut, ja. Macht Sinn.
Ja, macht. Also da hat mich Zelda irgendwie mehr geflasht, auf jeden Fall, wenn wir jetzt so auf der Nintendo-Ecke sind. Mhm. Oder Rayman, weil auch deutlich hübscher ist.
Gut.
Gut, ja.
Wir haben es geschafft. Dann bleibt mir nur zu sagen, für die Hörer, wenn jetzt einer sich aufregt, dass wir irgendein Spiel nicht besprochen haben, was da seiner Meinung nach reingehört, dann entschuldigen wir uns schon mal prophylaktisch und sagen, wie immer verweisen wir auf die Kommentare. Also es ist euer gutes Recht, dass ihr euch aufregt, aber wir mussten uns halt irgendwie ein bisschen beschränken und eine Auswahl treffen. Und ja, wir haben es geschafft. Das erste Mal, dass Micha,
Ja, was ich noch. Ich würde aber von euch noch gern wissen, was euch am meisten so geflasht hat dieses Jahr.
Ach so, abschließend.
Dass wir es geschafft haben, ein Jahr Podcast zu machen
jetzt. Stimmt wohl.
Ja, ja. Also spielemäßig, es ist auch schwierig. Also mir hat dieses Jahr auch sehr gut gefallen, weil ich finde, dass gerade die Indie-Sparte ziemlich aufgelebt hat. Mhm. Also da sind wirklich auch mal. Früher war das bei Indie-Spielen so vor ein paar Jahren, dass sehr gute Retro-Plattformer rauskamen, aber verdammt nochmal, dann kam eine dritte, vierte, fünfte, sechste Retro-Plattformer im Pixel-Look raus. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt haben sie sich schon alle total verausgabt. Und dieses Jahr waren zum ersten Mal, oder natürlich gab es die vorher auch, aber es waren, da hat einfach die wirre Idee mit dem Konzept und der Präsentation sehr gut zusammengearbeitet. Da gab es wirklich extrem gute, schöne Indie-Titel, die gezeigt haben, dass man eben mit geringen Mitteln einen sehr großen maximalen Effekt erzielen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auf der anderen Seite hat aber auch der Mainstream trotz der komischen Diskussionen um Verkaufszahlen und so aber auch gezeigt, was die eben können. Und da gab es genauso viele Spiele, die mich total weggehauen haben. Also wir hatten Anfang des Jahres hatten wir ja schon so Sachen wie Tomb Raider und so weiter. Und ich meine, man erwartet immer, dass man irgendwie immer alles gesehen hat und das alles total langweilt. Und ich gibt's auch von vielen Ecken die Nörgeleien und viele sind auch ein bisschen übersättigt. Ich persönlich fand dieses Jahr aber sehr, sehr stark, weil viel Neues dabei war, weil die Mainstream-Spiele super waren und weil auch geile alte Klassiker neu aufgelegt wurden, so Shadow Warrior oder Rise of the Triad oder so. Finde ich super. Also für mich Shadowrun. Stimmt, Shadowrun haben wir ja ganz vergessen. Also einfach schön, diese Mischung aus Nostalgie, neuen Sachen und so. Also ich fand 2013
war ein gutes Jahr.
War echt ein cooles Jahr. Also für mich persönlich waren natürlich auch wieder sau viele coole Horrorspiele dabei. Ich fand diese Hochbewegung ziemlich super. diese Handgeste werde ich nicht beschreiben für die Zuhörer.
Ich weiß nicht, ob es Eierschaukeln war oder Whisky.
Nein, es war so wie beim Rotwein, wenn man dann so 2013, ein guter Jahrgang.
Ach so, ja, ja.
Das war was ihr immer denkt.
Ja. Ich glaube fast, dass es dieses Jahr nicht so spannend werden kann. Also das werden wir ja noch diskutieren, sehr ausführlich. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt gerade so einen Höhepunkt erreicht haben, der schwer zu toppen ist. Und ich werde auch einige Titel, die ich nicht spielen konnte, noch sicherlich bis Mitte nächstes Jahres garantiert noch weiterspielen, anfangen, die ich verpasst habe, weil es einfach so viel auch rausgekommen ist. Also irgendwie hat sich die Spielindustrie dieses Jahr also aus meiner Sicht total überschlagen.
Ja, ich habe auch mit Manu im Vorgespräch schon gehabt, man denkt, man hat ultra viel gespielt in dem Jahr und dann guckt man sich die Liste an und sieht dann total viele Sachen, die man eben noch nicht gespielt hat. Also und wir haben das schon letztes Jahr gesagt und es ist aber für 2013 irgendwie noch wahrer. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Also wie du gesagt hast, Micha, die AAA-Industrie zeigt halt, was sie raushauen kann und da kommen riesige Großproduktionen. Aber es kommt auch zwischendrin einfach mal wieder dieses, was ich immer besonders cool finde, halt dann das kleine Indie-Spiel, vor dem man irgendwie vor 2 Wochen noch gar nichts gewusst hatte, geschweige denn am Anfang des Jahres, als man irgendwie so mal geguckt hat, was kommt denn nächstes Jahr raus. Und da kommt dann auf einmal irgendwas, bam, was man überhaupt nicht auf der Liste hat, und da ist man dann völlig begeistert davon. Und ja, war ein tolles Jahr. Ich glaube aber tatsächlich, dass deine Befürchtung, dass es nächstes Jahr nicht so gut wird, völlig haltlos ist, weil nee, ich glaube tatsächlich, weil jetzt ab nächsten Jahr geht dann auch so die Phase los, glaube ich, wo dann die Konsolen noch mehr ausgereizt werden, wo dann möglicherweise auch die Online-Features noch mehr genutzt werden. Also siehe ein sehr schönes Wort, der Mingle-Player, also wo dann der Multi- und der Single-Player in einem zusammenschmelzen. Jetzt hat ja Need for Speed schon mal angefangen, sowas im Konzept zumindest zu probieren, aber es hat sich ja dann leider doch rausgestellt, dass es dann doch eher auch nur so eine Lobby ist, in die man halt reinjoint. Aber wenn das dann irgendwann wirklich verschmilzt und so, dann im Fall von Destiny oder sowas, wenn es da wirklich so klappt, wie sie sich das vorstellen, dann glaube ich, kommen da noch so viele Sachen, wo wir dann 2014 am Ende sagen würden, Mensch, das war ja noch mal toller, das Jahr, was da noch an neuen Ideen kamen.
Was ich noch ergänzen wollte, ist, wir haben dieses Jahr auch ziemlich viele wichtige Diskussionen geführt, was Spiele betrifft. Die haben in dem Vorjahr natürlich schon angefangen. Aber ich finde, dass dieses Jahr ganz interessante Erkenntnisse und vor allen Dingen auch Wahrnehmungen sich erschlossen haben bezüglich Sexismusdiskussion oder der Wahrnehmung von Arschloch-Gamern und all diesen ganzen Sachen. Das klingt jetzt natürlich trivial, und wir sind vielleicht auch ein kleines bisschen genervt, weil wir immer und immer wieder dieselben Idioten in den Diskussionen haben, weil wir uns viele Sachen auch wiederholen müssen. Habe aber tatsächlich den Eindruck, dass wir jetzt mit diesen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, tatsächlich auch in ein spannendes neues Jahr irgendwie gehen. Also davon kann die Industrie nur profitieren, dass sie solche Sachen diskutiert. Auch die Sache mit Phil Fish zum Beispiel war ja auch ein krasses Ding irgendwie, dass der aufgehört hat. Aber sowas gibt halt zu denken, ne? Dann denkt man natürlich auch, also auch als Journalist oder so, oder als jemand, der einfach nur Spiele kritisiert oder über Spiele spricht oder sich da in diesem Umfeld bewegt, auch ein bisschen drüber nach, über seine Außenwirkung, über das, was sonst auf Twitter und so passiert und so. Und da ist dieses Jahr echt eine ganze Menge passiert.
Ja, auch was die Industrie betrifft. Also diese ganze Free-to-Play-Nummer ist ja auch so kurz vorm Kollaps, habe ich das Gefühl. Wenn jetzt eben diese 70-Euro-Titel auch schon diese Micropayment-Geschichten haben und der ganze iOS-Markt mit diesen Flambert-Geschichten, wo diese Spiele geklont wurden. Also ich glaube, dass da eine ziemliche Umbruchphase noch so ansteht. Ich glaube, da werden die Gesprächsthemen nicht ausgehen nächstes Jahr,
auf gar keinen Fall. Auch so, dass die Let's Plays sich jetzt so langsam anfangen.
Ja, selbst mit der Content-ID jetzt im Dezember bei YouTube, also da
auch, dass sie sich anfangen,
sehr viel
so sich selbst zu kannibalisieren, weißt du? Ja. Also, dass jetzt einfach so viel wird und jetzt kommen diese Share-Buttons auf den neuen Konsolen und jeder kann das machen. Aber plötzlich werden Let's Plays, wenn sie nicht an diesen Charakter gebunden sind, relativ nutzlos. So. Also es wird nächstes Jahr sehr viel Spreu vom Weizen getrennt, glaube ich.
Ja, was ich noch zu den Arschloch-Gamern irgendwie sagen wollte, also das ist auch so ein Phänomen, was im letzten Jahr auch noch mal irgendwie nicht neu gekommen ist, aber stärker gekommen ist. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil alles immer mehr vernetzt ist und man immer mehr auch irgendwie dann Reddit-Sachen liest und so. Aber das ist mir auch so ein völlig fremdes Phänomen. Also ich rede ja gerne über Spiele, verständlicherweise, und interessiere mich da auch sehr für. Aber ich kann nicht verstehen, dass Leute da so viel Hass drauf verwenden können. Und also das jüngste Beispiel war jetzt von dieser Chloe, oder wie die heißt?
Depression Quest, genau.
Genau, die ein Spiel gemacht hat über Depressionen. Und weil sie halt eine Frau ist, hat sie Drohanrufe bekommen. Und das Spiel war noch gar nicht fertig. Wurde nur auf Greenlight Steam Greenlight eingestellt, und dann konnten die Leute darüber abstimmen, ob sie das haben wollten. Und dann ist da eine Hasswelle über sie losgebrochen, und dann haben sie ihre Adresse ins Internet gestellt und ein Foto von ihr mit, ja, geht da hin und verprügelt die oder vergewaltigt sie und sonst was, wo ich sage, also sowas, da verstehe ich dann die Welt einfach nicht mehr. Also wie Leute auf sowas Wichtiges, Unwichtiges wie Spiele, was ja dann schon irgendwie so das schönste Hobby der Welt ist, so ungefähr aus meiner Sicht, aber dann trotzdem doch so unwichtig, dass man da keine Energie drauf verwenden sollte, irgendwas zu hassen, sondern wenn man halt irgendwas nicht mag, ignoriert man es einfach, und dann tut man auch keinem weh damit.
Ja, das sind so Momente, wo man sich wirklich schämt. schämt, ja, dieses selbe Hobby mit diesen Menschen zu teilen. Man fragt sich tatsächlich, was stimmt mit diesen Menschen nicht? Und es ist nicht so, das heißt nicht, dass man automatisch alles mögen muss, was in diese Richtung gehen muss. Depression Quest natürlich nicht mögen. Man kann es auch diskutieren und man kann auch sagen, ey, das finde ich nicht so cool, die Idee, weil. Aber das hat ja mit sachlicher Diskussion alles überhaupt nichts zu tun. Und durch diese, ich habe auch das Gefühl, dass auf Twitter eine sehr große Quengel- und Empörungskultur sich entwickelt hat, gerade was die Spiele betrifft, weil irgendwas Neues kommt raus, die Leute quengeln. Also was bei GTA zum Beispiel los war. Ich dachte mir, mein Gott, gönnt den Leuten doch, dass sie jetzt GTA spielen können. Ist doch okay, wenn euch das
nicht interessiert. Ja, oder andersrum, wenn du eine Stunde nach Launch nicht in den Server kommst, fuck ist auch it. Der Schrei schon groß.
Ja, genau. Fuck it, dann mach doch was anderes. Ich meine, komm doch am nächsten Tag wieder. So wichtig kann es nicht sein. Also wir alle drei haben eine Riesenpassion für Spiele. Wir lieben Spiele, haben unterschiedlich damit zu tun. Aber irgendwo muss man halt auch, muss der gesunde Menschenverstand auch einfach sagen, da gibt's eine Grenze.
Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Begriff Gamer, also dass wir alle, die spielen, in eine, wir sind nicht eine Community. Es ist genauso wie die Leser oder die Filmgucker. Ja, also ein Bildleser würde sich auch nicht zusammensetzen, würde sich auch nicht in eine Gruppe setzen mit, weißt du, was ich meine? Also dieser Begriff Gamer verliert immer mehr an Bedeutung, weil es einfach nicht mehr passt.
Jemand, der halt gerne irgendwie französisches Arthouse-Kino oder, weiß ich nicht, Asia-Kino oder sowas schaut, der würde sich nicht angegriffen fühlen, wenn jetzt jemand sagt, ey, hier komm, hier, weiß ich nicht, der neue Michael Bay-Film, der ist ja total kacke, ey, sowas Dummes habe ich ja noch nie gesehen, dann sagt er sich halt, ja, pff, mein Gott, deswegen schaue ich es auch nicht. So, aber bei dem Gamer so ungefähr, in Anführungsstrichen, ist ja immer das Problem, dass die sich dann sofort kollektiv als Gruppe irgendwie angegriffen fühlen. Aber man muss ja nicht alles gut finden. So, man kann auch Spiele einfach blöd finden und dann ignoriert man die halt einfach. Also man muss nicht dann sofort sein ganzes Hobby in Gefahr sehen, nur weil einer mal sagt, ja, das ist eigentlich ein blödes Spiel, ganz schön blöde Unterhaltung so ungefähr.
Ja.
Also ein bisschen mehr Gelassenheit
fürs nächste Jahr. Das ist doch ein guter Jahresvorsatz, glaube ich.
Ja.
Schön.
Gut. Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Unglaublich, dass wir es wieder so geschafft haben, auch wenn es manchmal irgendwie spitz auf Knopf stand, ob wir noch eine Folge zusammenkriegen.
Liegt in der Natur der Sache wahrscheinlich. Das wird auch nächstes Jahr so sein. Aber es macht großen Spaß mit euch. Und danke auch für die tollen Gäste, die ihr mitorganisiert habt. Danke an die Gäste, an alle, die dabei waren. Ich finde, es bereichert den Podcast ungemein, wenn immer wieder Einflüsse von außen dazukommen und andere Meinungen dabei sind.
Aber der größte Dank gilt natürlich unseren Zuhörern, weil das ist unheimlich toll, wenn wir in den Kommentaren immer so Reaktionen von euch lesen. Es ist unheimlich toll, wenn ihr darauf reagiert, wenn wir auf Twitter lesen, was ihr zu den Cast sagt. Das hilft ungemein. Also man hat wirklich das Gefühl, dass wir auch wirklich zu Leuten sprechen und dass wir einen Dialog im Prinzip mit unserem Cast aufbauen. Und das ist das. Man hat wirklich Bock, dann auch neue Sachen aufzunehmen, weil man weiß, man macht das für ein Publikum. Das ist wirklich total klasse. Also vielen, vielen Dank an euch.
Dem schließe ich mich an. Und gerne auch mal draufdreschen. Also im Sinne von, wir sind da kein Böse, wenn da einer mal schreibt, ja, das sehe ich aber ganz anders oder da habt ihr irgendwie euch völlig vergaloppiert oder so, sondern wer hat es denn irgendwie mal, irgendeiner hat es mal gesagt mit der Kommentar ist das Brot des Podcasters oder irgendwie sowas. Ja. Also das ist die einzige Form in Anführungsstrichen von Feedback, die wir ja bekommen, dann also, abgesehen von den Downloadzahlen, dass wir sehen, ja, da wurde Folge so und so oft runtergeladen. Mhm. Aber was ihr dann wirklich denkt, das hören wir dann halt nur, wenn ihr irgendwie einen Kommentar schreibt. Also deswegen, ich kann für die sagen, ich lese die dann immer alle. Auch wenn ich da manchmal einfach nicht drauf reagiere, weil ich dann sage, gut, ja, das lasse ich jetzt so stehen, was er da sagt, bedarf keines weiteren Kommentars, aber die werden alle ernst genommen.
Ja, gelesen werden natürlich aus Zeitgründen, also wir machen das Ding halt täglich und müssen halt jeden Tag gucken, dass wir neue Themen zusammenkriegen und so weiter und uns unterlaufen natürlich auch Fehler und so, ne? Also wenn wir irgendwas Falsches sagen, wenn wir irgendwie was Dummes sagen, einen blöden Witz durchgehen lassen oder so, sagt uns das. Wir sind nicht böse, wir sind ja auch nur Menschen.
Genau, und wir sind jederzeit offen für Verbesserungsvorschläge, für Gastvorschläge sind wir auch immer offen. Also gebt uns einfach das Feedback zurück. Das würde uns sehr freuen.
Wir sind böse, wenn ihr das nicht sagt.
Auf YouTube müssten wir doch jetzt einfach hier abonnieren.
Das stimmt. Da müssen wir da noch so einen Tanz oder so aufnehmen.
Und damit sehr, sehr spannend. 2014 wird vor allem deswegen spannend, weil wir die 1000. Folge erreichen werden, wahrscheinlich.
Stimmt, sag doch sowas nicht.
Also wer noch Ideen hat für die 1000. Folge.
Wer ein großes Filmstudio hat und einen großen Reisebus, mit dem man uns alle abholen kann, dann machen wir das.
Sehen Sie diesen Sommer die 1000. Folge von Insert Moin.
Genau, wir müssen auch so einen Fake-Trailer produzieren mit dieser Trailerstimme mit so This Summer.
This
in
summer.
A time where podcasting is no longer available.
So, nice.
Ja, genau.
Go on a journey. Mein Spann, wer mit uns dann mit Tiger im Zimmer aufwacht und wer ein Tattoo auf dem Rücken hat.
Oh ja, stimmt. Hangover. Naja. Wachen dann wahrscheinlich auch in Thailand irgendwo auf. Sehr schön.
So, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben alle Spiele erwischt, alle Themen erwischt, die uns irgendwie bewegt haben dieses Jahr. Es gab natürlich jetzt noch ein paar Sachen, die im Dezember passiert sind, wie neues Walking Dead oder sowas, aber die nehmen wir dann einfach mit in Januar. Die haben jetzt auch alle gerade erst angefangen. Ein paar Casts wird es sicherlich noch geben, die sich auf die letzten Monate beziehen, zum Jahresanfang. Also von daher, keine Sorge, falls wir irgendwas vergessen haben. Vielen Dank euch. Mhm. Ich freue mich auf 2014 und schönen Abend.
Alles klar. Schönen Abend.
Ciao.
Ciao. Tschüss.